Das Volksblatt wurde gebracht mit der Straßenbahn und wurde bei Siegers ausgeladen. Und wenn jetzt gutes Wetter war, dann lagen die Zeitungen auf der Mauer. Und wenn es regnete, dann brachten sie in die Veranda. Da war so eine große Veranda vor dem Haus. Nun kam es darauf an, wie der Schaffner oder beziehungsweise der Führer der Straßenbahn politisch eingestellt war. Wenn er jetzt der SPD nicht mehr hold gesonnen war, dann lagen die Zeitungen auch bei Regenwetter auf der Mauer, sodass ich nachher die Zeitungen zum Teil ganz nass erst nach Hause bringen musste und trocken machen musste. Naja, von da aus ging es dann los nach Friedrichshöhe. Oben, da war Fräulein Lücken, das war früher eine Landtagsabgeordnete, Frau Dr. Lücken, die war Studienrätin am Aufbaugymnasium, Aufbaugymnasium hieß das, glaube ich wohl. Von da musste ich dann unten hin zum Teuthof und in diesem großen Haus, was da heute umgebaut ist oder renoviert, da wohnte Dreimanns Jupp, der ist ja bekannt, der hat ja nachher eine Möbelfabrik in Hiddesen gehabt da. Und da komme ich eines Tages hin, da hat er den ganzen Tisch voll Fotos liegen von jungen Frauen. Und dann sagt er, Heinrich, such mir mal eine Frau aus. Da hatte er eine Heiratsannonce aufgegeben und ich musste eine Frau aussuchen. Naja, von da aus ging es dann durch den Unterm Weg. Da waren ja kaum Häuser im Unterm Weg. Ja, da waren Bauercampers und gegenüber war Hegers das Haus, das ist ja weg. Ja, und dann ging es bis nach Krügers, wo heute Plögers drin wohnen da, ne? Ja, und dann Busch und so weiter. Und dann ging ich hoch, am Kellerhof hoch, da wohnte Herzog Heinrich. Die wohnten seinerzeit noch bei Dannhäusers. Später haben sie ja hier unten gebaut. Und der Heinrich, der lag im Bett, der war damals krank, war ein bekannter Läufer früher gewesen in Lippe. Einer der besten Läufer in Lippe. Und der lag natürlich im Bett. Und Frau Herzog, die alte Frau Herzog, die musste ja auch nach dem Bauern. Die ganzen Frauen gingen ja immer zu den Bauern nachmittags und machten da ihre Arbeiten da. Und dann stand das Fenster immer auf der Krecke und da musste ich immer durchs Fenster klettern und mussten die Zeitung ans Bett bringen. Ja, naja, sonst musste ich noch so überall oben bei Ramsels. Also es war weit verzweigt, dann zur Simonshöhe, oben zum Wellnerberg. Also insgesamt hatte ich ungefähr 30 Abonnenten und das Ganze im Monat ungefähr für 10 Mark. Plöger Simon war Produktenhändler. Das war der Vater von der alten Frau Krause, also der Großvater von Julio Krause und Rudolf Krause, der Großvater. Ne? Der hatte so einen kleinen Produktenhandel. Und damit er jetzt über Land fahren konnte, hat er so einen kleinen Waren und so einen großen Hund, Karo hieß der. Und mit diesem Hund fuhr er jetzt über die Dörfer und sammelte so überall Produkten ein. Und er saß dann immer mit seinem einen Knie, saß er hinten auf dem Waren, damit er nicht laufen brauchte. Nicht? Das war aber verboten. Und wenn wir das mitunter sahen, dann riefen wir, Schutzmann, dann sprang er von seinem Waren herunter. Naja, und wir Jungs, wir suchten ja auch Eisen. Hier unten bei Wendingen, da war so eine Halde da am Bach, da lagen dann mitunter noch so einzelne Stücke, das suchten wir dann. Und ich musste nachmittags meinen Großvater, der war da beschäftigt, musste ich Kaffee hinbringen. Und wenn dann die Luft rein war, dann nahm ich schon mal so ein Stück mit und dann brachten wir es nach Plöger Simon hin und dann hatten wir ein paar Groschen für Süßigkeiten oder sowas. Und mitunter ist auch schon vorgekommen, dass wir dahin gegangen sind, haben es weggeholt hinten und vorne wieder verkauft. Und dann kam die Osterzeit, da machten wir eben ein Osterfeuer. Und Krausenjungs, die nahmen dann den Hund mit dem Waren und dann haben wir das Grünzeug so zusammengefahren. Und jetzt fahren wir einmal da an Königsberg hoch, da, ich weiß nicht mehr, wie die Straße, am Königsberg, also vorm Dings hoch, ich weiß nicht mehr genau, wie sie heißt, die Straße. Und da hatten wir den Hund auch und auf einmal kommt ein Hase vorbeigerannt und der Hund hinterher mit dem Waren und alles, der ganze Waren, der kippte um und wir lagen dabei. Ja, das war so, Plöger Simon. Bei einer Wahl im Dritten Reich, Da war das Wahllokal noch in der alten Schule, in dem großen Klassenraum. Und es gab keine Wahlurnen. Da wurde in den Fensternischen wurde der Stimmzettel ausgefüllt. Und gegenüber ist ja das Stallgebäude. Und auf diesem Stallgebäude hatten sich dann SA-Leute postiert und hatten mit Ferngläsern genau beobachtet, was jeder wählte und ob er gewählt hatte. Und dann ist auch August Rottmann, das war ein alter Junggeselle, der hatte seinen Stimmzettel in der Tasche gesteckt und geht wieder weg. Und als er nachher später dann bei Loris in die Wirtschaft kommt, dann grüßt er schön, Heil Hitler. Und dann sagten die anderen schon, du hast ja überhaupt nicht gewählt. Dann haben sie ihn in die Tasche gefasst und hat nur seinen Stimmzettel da rausgelogen. Also die Schule hatte ja früher Besitztum, und zwar oben am Hahnberg. Das war dann immer verpachtet an die Leute, an Sprenger, Goebbels und Voss. Also die Leute, die da oben wohnten, hatten dieses Land gepachtet. Und das gehörte aber zur Dienstwohnung. Und Leo Woch, der war damals Inhaber dieser Dienstwohnung, der kassierte das Geld. Und später, als die schlechte Zeit war, da ließ er sich dafür Milch geben. Und jetzt kam langsam die Währung in Sicht. Und Lehrer Woch, auch so, ich muss voraussetzen, das Pachtjahr lief vom 1. Oktober bis 1. Oktober. Und die Pachte wurde immer gezahlt am 1. Juli, also am 1.7. Und in diesem Jahr kriegte ich auf einmal schon am 1. Juni die Überweisung. Es waren, glaube ich, 36 Mark, ja. 36 Mark Pachten mussten sie bezahlen. Dann spreche ich Lehrer Wort an. Ich sage, Herr Wort, ich muss Ihnen die Landpachte zurücküberweisen, denn die ist erst am 1. Juli fällig. Und es könnte sein, dass zwischenzeitlich die Währung kommt. Dann ist das nicht in Ordnung. Ja, sagt er, hey, das machen Sie sich keine Sorgen drum. Wenn das Gesetz was anders vorschreibt, bezahle ich das. Naja, die Währung kam. Und wer nicht zahlte, war Lehrer Wort. Dann gehe ich einen Sonnabendmorgen, da arbeiten wir schon sonnabends nicht mehr, in die Schule. Und dann stelle ich ein Wort zur Rede und ich sage, ja, Sie müssen noch 9 Mark D-Mark bezahlen. Oh, da wurde er laut und sagt, ich habe bezahlt und so weiter. Ich sage, ja, Wort, ich muss mich eigentlich auf ein Wort von einem Lehrer wohl verlassen können. Denn Sie haben mir gesagt, was das Gesetz vorschreibt, zahle ich. Und mittlerweile kommt Lehrer Wendt auch noch dazu. Und Lehrer Wendt sagt dann noch prompt, ja, Herr Wort hat bezahlt, das ist in Ordnung. Ich sage, Herr Wendt, hätte Herr Wort am 1. Juli bezahlt, hätte die Schulkasse 9 Mark mehr. Und das ist viel Geld in dieser Zeit. Wir kriegen ja alle nur 40 Mark. Und die Schule kriegen ja kaum was. Ne? Naja, nein, hab nicht. Dann gehe ich zur Schulabteilung in Detmold. Da war der Oberinspektor Wolf, das war der Bruder von Frau Eick, trage dem das vor. Nee, sagt er, Wort hat jetzt zahlt, das ist in Ordnung. Ich sage, es ist nicht in Ordnung. Dann gehe ich zu meinem früheren Lehrer Sünkel, der war ja Regierungsdirektor. Erzähle dem das. Ah, sagt er, dann wollen wir eben hier zur Finanzabteilung gehen, nach Herrn Krosik hieß der stottert so ein bisschen. Dem das vorgetragen, ja, sagt er, Sie haben recht, der muss noch 9 Mark bezahlen. Ich sage, würden Sie das Herrn Wort schriftlich mitteilen? Ja, mache ich. Und ich sage, Herrn Wendt auch, damit der auch weiß, was er gesagt hat. Ja, mache ich. Naja, ich bin natürlich dann nach 14 Tagen stolz dahingegangen, wieder in die Schule. Ich sage, na, Herr Wort, wer hat denn recht gehabt? Ja, ich bezahle. Und Lehrer Wendt kam auch dazu. Ich sage, Herr Wendt, wer hat denn nun recht gehabt? Ich bin kein Jurist, aber einen gesunden Menschenverstand habe ich. Und der hat mir damals gesagt, so muss es sein und so ist es jetzt auch. Da war die Sache erledigt. Also durch die Kriegseinwirkung wurde unsere alte Schule ja noch beschädigt. Und weil jetzt ein oder zwei Klassenräume nicht mehr benutzbar waren, wurden die Klassen ausquartiert, und zwar eine oder sogar zwei auf den Saal bei Logos. Und Dann wurde später die Schülerzahl noch größer. Dann wurde auch noch eine Baracke in Anspruch genommen, wo auch noch Unterricht erteilt wurde. Bis wir dann zu dem Schluss kamen, die alte Schule zu erweitern, indem wir die Wohnräume, 2 oder 3 Wohnräume oben und unten auch noch 2 Wohnräume änderten, Wände rausgerissen haben und dann diesen großen Klassenraum, der heute von der AWO benutzt wird, geschaffen haben. Gegen diese Maßnahme wendete sich Herr Wendt gewissermaßen frecherweise mir gegenüber. Denn er wollte mit aller Gewalt die Wohnungen erhalten. Denn der hatte damals Lehrer Wocht. Bei der Gelegenheit möchte ich auch noch hinzufügen, da Lehrer Wocht zahlte für die Wohnung, ich weiß nicht mehr, einen ganz geringen Betrag. Und als ich ihm dann sagte, Herr Wocht, Sie müssen mehr Miete bezahlen, denn wir können nicht zulassen, dass Sie hier so spottbillig wohnen und die Flüchtlinge, die überall untergebracht sind, hohe Mieten zahlen müssen. Und da gab er mir zur Antwort, Herr Herde, ich würde das gern tun, aber ich darf das nicht. Ich kam 1945 im August aus Kriegsgefangenschaft und der Bürgermeister Strate, oder vielmehr der Strate, Aue Strate war Bürgermeister, der war ja auch vor 33 Bürgermeister. Und im September beauftragte er mich und auch Fritz Schäferkötter, wir beide mussten dann durch die Gemeinde gehen und Wohnungen nachsehen und Wohnraum schaffen. Das war natürlich ein Problem, denn zu der Zeit wohnten noch viele Evakuierte, die durch die Bombenangriffe im Westen in Hallenkirchen untergebracht wurden. Und nicht nur in Hallenkirchen, überhaupt in ganz Lippe, weil das ja noch während des Krieges Lippe an und für sich ziemlich bombensicher noch war. Nicht? Dadurch wurden die aus dem Ruhrgebiet alle nach hier verwandt. Und hier wohnten hauptsächlich Leute aus Aachen, aus dem Aachener Gebiet. Naja, diese Leute zogen nun langsam ab und wir mussten dann wieder rundgehen und erneut Wohnungen oder Wohnraum erstmal feststellen. Wir hatten aber keine Handhabe, irgendwas zu beschlagnahmen und so weiter. Das kam erst später, nachdem die Militärregierung dann einen Erlass herausgegeben hatte, wonach die Gemeinde berechtigt war, Wohnraum zu beschlagnahmen. Und dann wurde eine Kommission gebildet, die bestand aus 3 Leuten. Ich war damals Vorsitzender dieser Kommission. Und wir sind dann so von Haus zu Haus gegangen. Wir hatten vorher Zettel, Heinrich Borg hatte uns das gedruckt, so kleine Zettel, die hatten wir schon vorher alle in die Häuser geschickt und angekündigt, dass wir diese Besichtigung durchführen wollten. Ja, das gab natürlich manchen Ärger, aber es war nicht zu ändern. Wir mussten die Leute unterbringen. Denn wenn ich abends und unter nach Hause kam, dann sagt meine Frau, ja, du sollst nach dem Büro kommen, es sind wieder Flüchtlinge angekommen. Und so ging das fast jede Woche. Und wir mussten oft diese Leute erst auf den Saal unterbringen, weil wir nicht genügend Raum zur Verfügung hatten. Ja, und bei der Gelegenheit erlebten wir dann auch mitunter einen Fall, möchte ich sagen, oben bei Frau Daum. Das war damals die Möbelfabrik, die hatten die Möbelfabrik da oben. Dann besichtigten wir das auch und dann sagte die Frau Daum, da war so ein großes Musikzimmer, war auch da. Ja, Herr Herde, Sie haben doch gesehen, wir haben nichts über. Doch, ich sage Frau Daum, hier ist Platz. Das große Musikzimmer braucht Ihre Tochter nicht zu der Zeit. Da können schon mal Leute drin wohnen. Ein gewisser Zusammenstoß mit Frau Daum. Frau Daum war nämlich auch ziemlich helle und auch angriffslustig so in der Beziehung da. Naja, wir haben auf alle Fälle da Leute untergebracht. Es fehlte ja jetzt auch nicht nur an Wohnraum, sondern es fehlte ja auch an Möbel und so weiter, alles an Hausrat. Und dann haben wir im Gemeinderat dann beschlossen, jedes Ratsmitglied kriegt einen gewissen Bezirk und geht da rund und sammelt. Und diese Sammlung war an und für sich sehr erfolgreich. Und wir konnten vielen Leuten mit dieser Sache helfen. Gleichzeitig veranstaltete die Kirche auch Sammlungen. Und die schickten die Sachen dann in die Gebiete da noch, in die besetzten Gebiete da im Osten. Ne? Und diese Leute, die dann kamen von da, die erzählten uns dann, die sind, abends haben sie Bescheid gekriegt, an der Morgen mussten sie weg und konnten nur das mitnehmen, was sie tragen konnten. Und somit kam ich dann mal mit Frau Vogert so ein bisschen in Streit, aber doch in Diskussion. Ich sage, Frau Vogert, wir können doch nicht hier sammeln, dahin bringen und die Leute müssen das da, wenn es da angekommen ist, stehen lassen und die kommen hier wieder hin und haben hier nichts. Naja, das haben sie ja wohl eingesehen. Ja, sagt sie, wir kriegen so viel Dankschreiben. Ich sage ja, das nützt das, wenn die Dankschreiben kommen und sie werden an einem Tag wieder ausgewiesen da. Ne? Naja, dann gab es ja das Bezugsscheinwesen. Wir hatten ja hier die Wirtschaftsstelle und es wurden ja Bezugsscheine zugeteilt und die mussten dann verteilt werden. Das war natürlich schwieriger. Es ist oft einfacher, etwas zu sammeln, als etwas zu verteilen, um jeden recht zu machen. Das war schwierig. Jetzt wurde ein Ausschuss gebildet, der diese Verteilung dann vornahm. Und zwar die Hälfte der Leute, ich glaube, der Ausschuss bestand aus sechs oder acht Personen. Die Hälfte waren Flüchtlinge, die Hälfte waren Einheimischen. Und wir haben uns dann geeinigt, die Hälfte der Bezugssteine wird an die Flüchtlinge verteilt und die andere Hälfte an die Einheimischen. Denn die Einheimischen hatten ja auch Schuhwerk und sowas, hatten die ja auch alle nicht mehr, denn es gab ja nichts mehr. Naja, und dann wurde immer noch wieder gemungelt, ja, der hat wieder was gekriegt und so weiter. Dann habe ich den Antrag gestellt, so, es wird im Anschlagkasten bekannt gegeben, wer was gekriegt hat, damit wir reine Weste haben, damit wir sagen können, so bitte, da ist es hingekommen, es ist nichts verschoben. Und das wurde auch gemacht. Und bei der Gelegenheit gucke ich eines Tages, es waren wieder acht Bezugsscheine für Schuh angekommen. Vier kriegten die Flüchtlinge, vier kriegten die Einheimischen. Und dann gucke ich eines Tages in den Kasten, da lese ich dann, ich will die Namen nicht nennen. Der eine war Mitglied des Ausschusses, das war der Vater. Die Schwiegertochter, die hatte einen anderen Namen und der Schwiegersohn hatte wieder einen anderen Namen. Das waren also drei Paar Schuhe in einer Familie. Aber wer da jetzt die Familienverhältnisse kannte, der wusste ja nicht, dass das in eine Familie gekommen war, nicht? Denn die Namen waren ja alle verschieden. Naja, und als dann wieder so eine Versammlung war und wir wieder angegriffen wurden, da bin ich natürlich dahin gegangen und habe das da preisgegeben. Da hätten sie den natürlich bald gesteinigt. Also durch den Zuzug der vielen Flüchtlinge erhöhte sich natürlich die Schülerzahl. Und es war bald so, dass wir 50er Jahren dann dazu kamen, dass zu der Erkenntnis kam, dass unsere alte Schule nicht mehr ausreichte. Auch durch den Umbauten nicht mehr, obwohl wir da schon Schulraum geschaffen hatten. Darum kam uns der Gedanke, eine neue Schule zu bauen. Ja, dieses wurde dann zunächst im Schulausschuss besprochen und der Rektor Kohlbreyer war natürlich Feuer und Flamme, wenn er eine neue Schule kriegte. Dann haben wir eine gemeinsame Sitzung der Gemeinderäte von Hohenollendorf und Heiligenkirchen gemacht und die Sitzung war in Hohenollendorf. Und dann haben wir das alles vorgetragen und es wurden auch die Kosten eventuell eingeschätzt. Und bei der Gelegenheit wurde natürlich von Seiten der FDP gesagt, das können wir unseren Steuerzahlern nicht zumuten, diese Belastung. Zumal wir zurzeit auch mit der Wasserleitung auch sehr hohe Kosten, auch durch die Wasserleitung auch sehr hohe Kosten auf uns zukamen. Dann habe ich natürlich geantwortet, die Kinder die Eltern unserer Schüler sind auch Steuerzahler und die werden sich freuen, wenn wir eine neue Schule kriegen. Und daraufhin wurde dann ja auch der Beschluss gefasst. Das Gelände hatten wir bisher gepachtet. Das war da neben dem Sportplatz. Und somit wurde da dann der Beschluss gefasst, die Schule dort zu bauen. Es stand auch vorher noch zur Debatte hier, das Gelände hier am, hier oberhalb, wie heißt es hier, am Sonnenanger. Das Gelände stand auch zur Debatte, ne? Das wurde dann aber verworfen, weil das einmal da oben zentraler lag und wir mit dem Sportplatz alles verbinden konnten da, ne? Wir mussten für das Gelände Miete bezahlen und die Forderungen wurden auch noch immer höher. Die Mietforderungen waren erst ganz gering, wurden immer höher. Dann haben wir natürlich vom Rat aus gesagt, wir haben jetzt schon so viele Bebauungspläne für Jüngst aufgestellt und an diesen Bebauungsplänen sind wir immer mit 10% beteiligt. Das sind ein Haufen Unkosten. Und daraufhin sind wir an Jüngst herangetreten und haben ihm das vorgetragen und daraufhin haben wir dann das Gelände geschenkt gekriegt. Es waren etwa 22 oder 24.000 Quadratmeter, ich weiß nicht genau, spielt ja auch keine Rolle mehr. Ja, und dann wurde da die Schule gebaut. Und zunächst wurde die Turnhalle gebaut, da gab es auch Schwierigkeiten, denn das war alles angefüllter Boden. Und ich weiß, Hermann Oberhaus, der machte ja den Bau, und Rettmeier, die mussten erst, wer weiß, wie tief gründen und haben da Pfeiler gesetzt, damit die Halle überhaupt erstmal gebaut werden konnte. Solche Schwierigkeiten gab es da oben, ne? Und bei der Turnhalle wollten wir ja eine Bühne haben. Das wurde aber abgelehnt. Obwohl wir mussten ja die Gelder vom Land und so weiter dazu in Anspruch nehmen. Aber ich weiß zufällig von Ehrentrupp, die hatten das Geld selber zur Verfügung und die durften aber auch keine Bühne bauen. Ja, dann, als bei der Turnhalle dann das Richtfest war, dann erschien ein Artikel in der Zeitung über ein Wohnproblem von Herrn Daimann. Ich glaube, Daimann war das Wort. Und da wurde jetzt darauf hingewiesen, dafür wird kein Geld ausgegeben, aber das Geld wird für Schule und Turnhalle verprasst und so weiter. Und wir vermuten, dass der Schreiber des Artikels Lehrer Wendt war. Er hat nämlich öfter solche Artikel geschrieben. Zum Beispiel, das kann ich noch vorweg sagen, als die Bewerbung von Lehrer Kohlbrei hier in Heiligenkirchen einlief, denn da hatte sich Lehrer Wort beworben um die Schulleiterstelle, als Wendt pensioniert wurde, Lehrer Wort und Kluckhuhn. Beide hatten sich beworben, ne? Und wir haben uns dann für Kohlbrei entschieden, ne? Und dann stand natürlich ein langer Artikel auch vom Wendt, den habe ich noch. Ein SPD-Bürgermeister, ein SPD-Schulvorstand und ein SPD-Schulrat. Das war zu der Zeit, wie hieß er denn hier? Hüttemann. Der war damals Hüttemann-Dings. Die haben das geschafft, obwohl man die Ausschreibung gar nicht berücksichtigt hat, so ungefähr. Nicht? Das stimmte ja alles nicht. Naja, das war nur so die Reaktion vom Wendt, dass er noch nicht seinen Willen gekriegt hatte. Nicht? Naja, nun zur Schule als solches da oben. Die wurde gebaut. Rettmeier war Architekt. Hermann Oberhaus und Warwick haben dann die Schule gebaut. Und das war eine Baustelle, die findet man kaum in einer anderen Gegend in der ganzen Bundesrepublik. Denn der Kies war vorhanden, der Kies wurde nur da rausgeschippt in der Mischmaschine und betoniert. Das gibt's auch nur einmal. Naja, dann schritt der Bau schritt voran. Und Wilhelm Mahlmann, ja auch ein Schüler von mir, von einem Schulkamerad von mir, der macht die Zimmerarbeiten, Hermann Oberhaus die Mauerarbeiten. Und als jetzt die Einweihung war, da kam der Kultusminister Luchtenberg. Und Lehrer Sünkel war ja hier Regierungsdirektor, der war auch da, der war jetzt ganz stolz. Sagt er, ja, sagt der Herr Minister, das war mein bester Schüler, das war mein Schüler, der Maurermeister, und das war mein Schüler, der Zimmermann. Da bin ich stolz auf die Jungs, sagt er. Ja, Ende der 60er Jahre tauchte denn ja die Frage auf, oder der von der Landesregierung, glaube ich, wurde es wohl so empfohlen, dass die Kleingemeinden aufgelöst werden sollten und Großgemeinden gebildet werden sollten. Und wir sollten dann zur Stadt Detmold. Wir haben uns natürlich gewehrt dagegen erst, aber uns schwebte dann vor, nicht mit Detmold, sondern eine Großgemeinde zu bilden aus Heiligenkirchen, Berlebeck, Frommhausen, Hohenollendorf und Holzhausen. Wir hatten nämlich schon einen Kassenverband hier, denn Fräulein Stürmberg führte schon die Kasse für diese Gemeinden außer Holzhausen. Das wurde natürlich verworfen. Jetzt wurde eine große Versammlung einberufen um ein Hermannsdenkmal, wo alle Gemeindevertreter, den Bürgermeister, es waren hundert von Menschen da oben auf dem Hermann da in dem Saal. Es war eine große Beteiligung. Und jetzt saßen auf so einem Podium da drei Herren von Düsseldorf, unter anderem ein Herr Köstering. Und jetzt musste jeder Bürgermeister musste nun seine Gründe vortragen, wie er sich das dachte, warum er nicht zu einer Großgemeinde war. Und wenn ich dann sah, dass gewisse Leute, mir fällt der Name Krull ein, der Bürgermeister von Hirsen, wie der seine Sache davor trug und wie diese Leute denn so hämisch lachten, dann packte einen schon innerlich so eine gewisse Wut. Und hinterher habe ich mir Vorwürfe gemacht, dass ich nicht aufgestanden bin, dass ich gesagt, lass die Leute da sitzen, wir gehen nach Hause. Ne? Aber wir haben nun mal da durchgemacht und es wurde dann ja auch so beschlossen. Ach so, ich muss noch voraussetzen, dass vorher schon mal Walter Bröker, der Bürgermeister von Detmold, und Arnold Ebert, der Fraktionsvorsitzende, und noch ein Mann schon mal bei uns in eine Ratssitzung kam und die ganze Sache da schmackhaft machten. Aber wir haben zu der Zeit immer noch abgelehnt und haben auch Oma von Hermann den abgelehnt durch seine Rede, durch seine Vorstellung von Fritz Schöbeck, oder der auch sagte, wir wollen das nicht. Aber dann wurde dann ja die Sache auf höherer Ebene entschieden und somit kamen wir dann nach Detmold. Ne? Ja, das jetzige Gemeindehaus ist ja nun schon etliche 100 Jahre alt. Ne? Ich weiß nicht genau, wie alt. Also das ganze Gelände war früher, wo heute der Park ist, alles Gartenland. Und das war eine Mauer, eine Bruchstaumauer, die war schon hier und da eingefallen. Aber als Kinder haben wir immer darauf gespielt. Und da stand noch so ein großer Birnenbaum da. Das war für uns natürlich immer eine gute, was soll man sagen, es war immer so ein bisschen zusätzliche Obstversorgung. Dann haben die Leute im Dritten Reich haben schon eine Enteignung beantragt. Und als wir nun 1945 das Geschäft hier übernahmen in der Gemeinde, haben wir natürlich darauf bestanden, das weiterzuführen. Das wurde auch beschlossen, weiterzuführen. Da hat es etliche Prozesse gegeben und auch manchen Streit. Und bei der Gelegenheit muss ich erst noch sagen, dass vorher noch ein altes Haus daneben stand, so eine Art Scheune, so eine Art Bauernhaus da. Und auch ein kleiner Teich war noch da. Es gibt Bilder, wo das noch draufsteht. Der alte Zeiss, glaube ich, der hat mal so ein Bild gemacht, wo diese alte Scheune noch drauf steht. Naja, die Scheune wurde abgerissen und Lehrer Wendt als Historiker hat sich diesen Türbogen an Land gezogen da. Ne? Da gab es einen Prozess, glaube ich, drum. Jedenfalls muss dann wieder zurückliegen. Und der Erbe hieß ja auch Wendt und war ehemaliger Major und erwartete immer, dass wir ihn mit Major Wendt anredeten. Ne? Das haben wir natürlich abgelehnt. Und er ist in manchen Sitzungen ist er gewesen. Und dann wurde dann erst immer verhandelt, ja, wir wollen das auf Kornbasis machen oder so, so auf verschiedene Materialien wurde das so festgelegt erst. Das war aber alles nicht zulässig. Naja, bis dann zuletzt die Sache entschieden wurde und es wurde der Gemeinde übertragen. Das hat natürlich viel Arbeit gekostet und wir haben dann noch vor der Währung haben wir dann das Haus da ein bisschen umgebaut. Ich weiß, der alte Gröne war als Zimmermann da tätig und ich weiß nicht, wer noch Handwerker. Und bei der Gelegenheit, als dieses Haus dann nun durchgebrochen wurde, stellten wir fest, dass da ein Raum in dem Haus war, wo überhaupt kein Fenster und keine Türen war. Ach so, aber ich müsste eigentlich noch zurückgreifen. Früher, als wir als Schuljungs da waren, da war Fräulein Wendt da. Die wohnte in dem Haus unten. Und die ließ aber keinen ins Haus. Wenn wir was wollten, mussten wir immer ans Fenster kommen. Ne? Na, und dann mussten wir für sie dann auch die Äpfel pflücken und alles Mögliche, alles für Fräulein Wendt. Und vorne wohnten Brockmanns, die Eltern vom Bocker, das ist vielleicht noch ein Begriff, die wohnten vorne drin. Und wenn wir dann Äpfel gepflückt hatten, dann hatten wir gewöhnlich so ein Pullover oder irgendwas an, wo ein Gummi drin war. Und wir hatten hier alles voll Äpfel. Dann sagt sie, ihr habt aber wieder so einen dicken Bauch. Ich glaube, ihr habt mir wieder Äpfel gestohlen, sagte denn diese alte Tante da. Ne? Die ging ja nicht aus dem Haus. Das Einkaufen mussten wir denn machen als Kinder. Das war so zu der Zeit nur. Das war nur nebenbei. Naja, als dann die ganze Sache da über die Bühne gegangen war, da war das aber noch begrenzt, das Grundstück. Dann wurde, als dann die dieser Wendt hier gestorben war, dann waren noch Erben, ich weiß nicht, aus der Göttinger Gegend waren die, und die haben uns dann das Gelände da, was früher Ländereien waren, angeboten. Und wir haben es auch gekauft dann. Und daraus wurde dann der Park gemacht. Den Entwurf machte noch damals der Vorgänger von Weiß, wie hieß er, Morey. Morey, der hat den Entwurf gemacht für diesen Park da. Ne? Und somit ist das nun entstanden. Ne? Naja, oben waren ja erst Räume und dann wurde die eine Wand, glaube ich, wurde rausgenommen. Und dann wurde der Raum als Sitzungssaal ausgerichtet. Oben die Balken wurden verkleidet. Das hat damals der Tischlermeister Simon hat das gemacht da. Ne? Der hat die Sache dann verkleidet. Und der Schwiegersohn von Fritz Schepperköder, der Bornemann, der war damals noch selbstständig, der hat den großen Tisch gemacht. Und Willi Bartels, der war bei V, der hat die Sessel dann besorgt. Und für den Bürgermeister war extra ein Sessel, wo hinten der Knopf noch da war, der war auch ein bisschen höher. Ne? Naja, und Werner Bergemeier, der hat dann diesen großen Wandschrank da eingebaut. Ja, nebenan, das war dann so Ablage und so weiter. Ne? Und daneben, da hatte Fritz Schepperköder sein Privatbüro so drin, wo er noch so alles regelte. Ja, in meiner Jugendzeit, da gab es erstmal Kolonialwarengeschäfte. Das war in der Wirtschaft Biere. Die hatten ein Kolonialwarengeschäft. Die alte Frau Biere war bekannt für ihre guten eingelegten Heringe. Die wurden sonnabends nur immer verkauft. Und die waren dann aber richtig schön durchgezogen. Und wenn man da ein bisschen später kam, dann waren schon immer alle weg. Dann war Günther, der hat eine Bäckerei und Kolonialwarengeschäft. Der Sohn ist ja Hermann Günther. Als Fußballspieler sagt man immer Säbel Hermann dazu. Ja, dann war Kaufmann Möller, die hatten eine Bäckerei und Kolonialwarengeschäft. Ja, und bei Logos gab es was. Und dann der Konsum, da war Strate. War der Inhaber da, der Verwalter. Die waren erst im Hohlen Weg, wo heute Krügers Walter wohnt oder der Stadi drin wohnt. Da war in dem Laden, da war früher der Konsum. Und als der Konsum dann baute, da unten, das Haus, was heute Hempel hat. Dann ging August Plöger, der frühere Fabrikant der Möbelfabrik, der machte Pleite. Da kam ja Herth herein, Herth und Meyer, die übernahmen ja die Möbelfabrik da. Und da machte August Plöger, machte sich selbstständig in diesen Räumen da, wo der frühere Konsum war, und hatte auch Küchen produziert. Ja, dann gab es den Schuhmachermeister Meyer Johann, war später war mal ein Milchgeschäft da drin, Herzke machte das. Ja, und dann war August Mahlmann noch als Schuhmacher da. Und wer war dann noch? Karl Rosenmeier und Hermann Jäger. Oh, wir hatten viele Schuhmacher. Hermann Jäger, der wohnte unten im Krümpel da. Das Haus Jäger ist er ja noch da. Und Emil Keb, der Bruder von Karl Keb und Gustav Keb, ne? Der Bruder Emil, der hatte aber seinen Laden in Detmold, in der Lorzingstraße, glaube ich, war wohl. Ja, dann gab es die Tischlerei Gröne und im Schlink Mahlmann. Und ja, Bäcker da oben, ja, das war, da gehört ja schon zu Berlebeck da, ne? Und bei Gröne war ja später dann Simon drin. Und ich weiß nicht, wie der jetzt heißt, der jetzt da drin ist. Naja, und dann gab es die Schmiede, Wendehensen, da unten, wo wir immer schon das Eisen mit unterwegs haben. Ach so, das muss ich noch einfügen. Das steht aber in den Protokollen vom Gemeinderat. Als der ein Telefon beantragt hatte, das muss auch noch in vor 1900 gewesen sein, da kriegt er nur Genehmigung, das steht da in dem Protokoll auch vom Gemeinderat, wenn die Stangen, also die Masten, den Verkehr nicht behinderten. Ja, dann gab es noch die Mühle da oben, Wendehensen, das war ein Bruder von dem, dieser hieß Gustav, und das andere war Dietrich. Die hatten eine Sägemühle und eine Kornmühle. Und dann war noch oben Steinmeiers Mühle, wo später Maiweg drin war, ne? Ja, und dann die Möbelfabrik. Ich glaube, das waren eigentlich so alle Betriebe, die so da waren. Die Bauern, Rautenberg, Köllermeier, Schnartmann, Groten da hinten, Wadermeier. Ja, und Dannhäuser, das war dann schon so ein kleinerer Betrieb. Und unten Teutmeier, und dann, der hieß früher Tötemeier, der hat sich erst umschreiben lassen, ich glaube, ich weiß nicht, ob es im Dritten Reich umgeschrieben wird. Und dann gab es noch einen Tötemeier, der wohnt beim Sophienheim oben geradeaus. Da waren später Müller, die sind da drin. Da kann ich mich entsinnen, der Tötemeier, der hatte oben auf dem Königsberg hatte hauptsächlich die Ländereien. Und wenn wir jetzt, so Schnartmann hatte ich auch erwähnt, ne, als Bauer. Und wenn wir jetzt Ziegen hüten, wir mussten ja immer unsere Ziegen hüten auf dem Königsberg. Naja, und wir machten natürlich nicht immer die Ziegen an der Leine, die sind mal laufen. Und dann unter Fußball gespielt. Und dann passiert es, dass auf einmal der alte Schnartmann, der ganz alte, stand da auf einmal, der hat auf dem Hof gesessen mit einem Fernglas und hatte gesehen, dass die Ziegen ans Korn gegangen sind. Und wir kriegten eine Ladung dann mit dem Stock. Naja, zum Teil sind wir ja weggelaufen. Und hinterm Königsberg waren wir dann auch mitunter. Das gehörte den Töter Friedrich, hatten wir da. Und eines Tages hatten wir auch wieder so gespielt, die Ziegen laufen lassen. Auf einmal waren die Ziegen weg. Na, wir gesucht, nirgends gefunden. Da haben wir gedacht, halt, die kann nur der alte Tötemeier mitgenommen. Da hat der alte Tötemeier die Ziegen mitgenommen, Tötemeier, mitgenommen bis unten hin und wir mussten sie wiederholen. Aber wir kriegten nur eine richtige Schimpfe, er hat uns nicht geschlagen, da hatten wir unsere Ziegen wieder. Also es gab früher zwei Gesangvereine. Der Männergesangverein, der war schon 1868 gegründet und 1923 wurde der Arbeitergesangverein gegründet da. Und beide Vereine waren etwa gleich stark so in den Stimmen, ne? Und der Arbeitergesangverein wurde geleitet damals von Müller Dau zu Anfang. Der war Kirchenmusikdirektor ja auch in Detmold da. Und später übernahm dann Pelz die Leitung. Und Roman, das war der Schwiegersohn von den Schuhmacher Hofmeister. Da haben wir früher bei gewohnt, da. Das Haus, wo Hempel da jetzt drin wohnt. Der war auch mit im Gesangverein und der hatte die Idee, eine Weihnachtsfeier zu machen. Und zu dieser Weihnachtsfeier wurde dann für die Kinder immer eine Tüte gemacht und so weiter. Und die Tüten wurden jetzt verteilt vom Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann kam auf einen Kamel geritten. Das war eine richtige Kopffigur von Kamel. Und dann kamen zwei Männer da, die hatten den so eine Leiter auf der Schulter und dann wurde ein großes Laken drüber gedeckt, das waren dann die Höcker, die Köpfe. Und auf dieser Leiter, da saß dann der Weihnachtsmann da und der Vordermann, der hatte nun diesen Kopf da zu tragen. Na, und der Weihnachtsmann marschierte dann ein und dann, ich weiß, das erste Jahr, da war ich noch Schuljunge, das war gleich 23 oder 24, dann musste ich das Kamel führen. Das war aber noch bei Dirks, da waren Dirks noch da in der Wirtschaft, wo später Lobes war. Da sind wir ein paar Jahre gewesen und dann wechselte der Verein nach Bieren auf den Saal. Da haben wir natürlich Konzerte gemacht. Das war wirklich gut und wir hatten immer im Gegenteil zu heute den Saal brechend voll. Naja, und da musste natürlich das Kamel auch wieder herhalten. Das war natürlich da wesentlich günstiger, weil da mehr Platz war. War ein richtig großer Gang. Und wir hatten 12 oder 14 Ehrenmitglieder. Das waren alles Musiker, die beim Finanzamt zum Teil waren. Pelz war nämlich auch beim Finanzamt. Ne? Und die spielten dann, wenn der reinkam, vom Himmel hoch. Das war natürlich feierlich, war das da, ne? Ja, das war eine ganz schöne Sache. Und Heinrich Schäbergötter, der war jetzt der Weihnachtsmann, wenn der sein dickes Buch herkriegte und dann mussten so verschiedene Kinder auf die Bühne kommen und die bebten dann aber schon da. Naja, und machten dann ihre Weihnachtsgedichte und so weiter. Das war ganz feierlich. Naja, und dann 1933, dann wurden ja die Arbeitervereine wieder aufgelöst. Wir hatten noch Geld genug in der Kasse. Fritz Brockmann war unser Kassierer. Und dann wurde natürlich jeden Sonnabend, also wir waren noch nicht aufgelöst, aber es war schon an vielen Stellen war schon so durchgeführt. Und wir machten dann jeden Sonnabend fast Bier. Und dann getrunken. Und einen Sonnabend, bis das Geld fast alle war, alles haben wir nicht verbraucht, das haben die anderen noch übernommen. Und einen Sonnabend, da war es schon bald morgens, 2:30, da sagt Willi Klee, da oben, den haben sie erschossen damals im Krieg da, nicht? Das ist ja so eine unglückliche Sache gewesen da in Italien. Da ist doch jetzt wieder ein Prozess gewesen mit diesen, wo sie da 300, und auf diese Art und Weise ist Willi Klee auch umgekommen, nicht? Da haben sie als Geißel da erschossen. Naja, jedenfalls, der sagt dann so, Mensch, jetzt muss ich aber nach Haus, morgen wird meine Tochter getauft. Was? Ja, sicher. Da gehen wir mit. Wir dann sonntags morgens nach dem Frauenheim hin. Da war Pastor van Sennen, der war da zuständig, der machte die Taufe. Und wir kommen jetzt dahin und dann guckt er so, sind das alles Paten? Der sprach so wie so ein Mädchen, sprach der. Nee, sagt er. Wir wollen einen singen. Ja, was singen sie denn? Mutterliebe, Mutterblick. Gut, naja, wir gesungen. Und als wir fertig waren, losgegangen. Dann nach dem, wie ist das, Westfälisches Haus hieß das damals. Das war neben Seidenhaus Kopmann. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist jetzt eine Apotheke oder irgendwas ist jetzt da drin, da auf der Landstraße, auf der unteren Landstraße. Neben dem Schuhgeschäft, noch ein bisschen weiter. Da haben wir dann erst ein bisschen gepütschert und dann los. Dann sagt, einen Fuß auf dem Bürgersteig, andere auf der Straße. Jetzt kommt uns einer entgegen, der hat eine dicke Zigarre. Und er sagt, Heinrich Pauk, ach, gib mir doch mal eben Feuer. Dann haben wir die Zigarre weg. Ach, du kannst sie besser bezahlen. Und er raucht seine Zigarre und ging ihn weg. Naja, weiter, bis nach Achilles. Da sagt Heinrich Schäfer-Kötter, ich muss Fußball spielen. Naja, wir denn alle mal mit da am Sportplatz, einen großen Sonnenschirm, ich habe noch Fotos davon, Sonnenschirm auf dem Sportplatz hin. Na, da kamen wir am Abend so um 10, halb 11, waren wir wieder zu Hause. Das war aber noch vor dem Krieg. Ja, nach dem Krieg, dann hat dann Fritz Schäfer-Kötter eine Versammlung einberufen. Der andere Gesangverein, der bestand ja auch nicht mehr während des Krieges, war ja kein Singen mehr. Und dann wurde denn der neue Verein gegründet. Ne? Och, da hatten wir zu der Zeit mindestens 80, 90 aktive Sänger. Und dann haben wir dann aber gleich im nächsten Jahr wieder eine Weihnachtsfeier veranstaltet. Nun gab es aber doch nichts. Wir wollten aber doch den Kindern etwas bieten. Dann haben denn Fritz, da in der Beziehung war Fritz ja eine Kanone, bei den Bauern Weizen geholt, gekummelt. Und dann war in Schönemark, da war so eine Mühle, die machten was. Da haben wir da Weizenmehl mahlen lassen und haben das dann bei, bei Bäcker Biere haben wir das dann alle gebacken, alle mitgeholfen und so weiter. Naja, jetzt wurde dann die Weihnachtsfeier angesagt, aber für alle Kinder. Und es waren mindestens 300 Kinder, wenn nicht noch mehr. Das haben wir auf zweimal gemacht. Und zu dieser Weihnachtsfeier hatten wir auch Drake eingeladen. Der war ganz begeistert. Hat sich auch noch so bedankt für seine Einladung. Und dann war Heinrich Schäfer-Kötter wieder der Weihnachtsmann. Und dann verteilten wir alles auch so. Und dann hatten wir außerdem noch hier von Dilion, der wohnte früher in dem Haus, ich weiß nicht, wer da jetzt drin wohnt. Später wohnte der Tommy da mal drin, da in dem Haus, da auf der Ecke. Der hatte so eine Tuchhandlung. Der hatte uns dann so 10 oder 15 kurze Hosen alles für die Kinder besorgt. Nicht? Das war natürlich was, es gab ja nichts. Und dann hatten sie irgendwo so 12 oder 15 Köpfe, Puppenköpfe aufgeschnappt da. Naja, dann die Frauen. Dann der hat auch zwei Stück gemacht. Wunderbare Puppen waren das dann. Die wurden dann alle noch so verteilt. Ja, das war so in den ersten Jahren. Und nachher ließ es natürlich leider ein bisschen nach mit den Sängern. Und dann kam ja auch in der Wirtschaft da der Wechsel, da kam Frei hin. Und der wollte dann nicht immer die Störung haben für seine Gäste. Und dann sind wir umgezogen nach Achilles. Naja. Da ist denn so die Sache geblieben bis heute. Das war sowas, ne? Ja, in Heinekirchen bestand ja früher der Sportverein und Turnverein. Das waren zwei getrennte Vereine da. Der Sportverein hieß mal eine Zeit Olympia Heinekirchen und dann Sportverein Heinekirchen. Und der Sportplatz gab es ja eigentlich gar nicht. Die Tore wurden immer einmal hier, einmal da. Oben auf dem Wellnerberg, wo heute die Siedlung Schauinsland ist, da wurde gespielt. Dann wurde in Köllermeyers Kuhkamp gespielt, obwohl es da so schräg abhing. Und dann wurde mal oben unter den Höbel, auch auf Köllermeyers Gelände oder oberhalb, wenn man nach dem Platzkamp ging, auf den Plätzen gespielt. Und das Ideale war natürlich in Grotenswiese, wo heute so das Grenze. Ich glaube, da sind heute die Erdbeerplantagen sind da. Ne? Das Stück davor, wo die Tennisplätze sind, das gehörte noch nicht dazu. Das haben wir später mal gekauft. Ja, ja, und ich glaube, Ende der 20er Jahre wurde dann der Arbeitersport gegründet. Und entweder war August Klöpping da unten Vorsitzender, das wechselte immer, oder August Brockmann. August Brockmann, der wohnt ja oben auf dem Wellnerberg da. Von Paul Brockmann ist besser bekannt da. Nicht? Die beiden wechselten immer. Und dann wurden nachher beide Vereine zusammen gemacht, Turner und Fußball, die vereinigten sich dann. Und dann gab es ja auch dann die Vereinigung noch mit Berlebeck. Die hieß dann Spielvereinigung Heiligenkirchen Berlebeck. Und die hatten natürlich eine gute Fußballmannschaft. Und die waren die einzigen, Heiligenkirchen und Schöttmar, das waren die einzigen Vereine, die in der Bezirksklasse spielten. Die gehörten zu Bielefeld dann, nicht? Mussten immer nach Bielefeld. Und Heinrich Möller, da oben, aus dem Schling da, der hatte so ein Mercedes, da passten 10 Mann herein, so einen kleinen Lieferwagen. Ne? Und vorne war dann noch Platz. Und Gottlieb Siegmann, das war dann der Fußballobmann, Sekretär, sagt man dazu. Und mit denen fuhren sie dann immer los in die einzelnen, zu den einzelnen Spielen da. Ja, und 1933, ach so, die Spieler, das müsste man eigentlich noch sagen, das war Heinrich Kessemeyer bekannt und Kebs, Gustav, Karl, Schäbergröß Heini, Schäbergröß Willi und William Walter aus Berlebeck, Draben Karl aus Berlebeck und vor allen Dingen Wächters Homi, das ist ja noch bekannt wahrscheinlich, der Name Wächters Willi und Kerstings Fritz. Kerstings Fritz, das war ein Linksaußen, der schoss Tore. Wenn er eine Ecke schoss, dann schoss er ins Tor, bis ins Tor. Also das war eine Kanone. Ja, und 1933 wurden die aufgelöst. Da war Schluss. Jetzt spielte sich nichts mehr ab. Und dann war bei Kaufmann Möller einer, das war, ich weiß nicht, Enkelsohn oder irgendein Verwandter, der fing dann an und wollte wieder einen neuen Verein gründen. Und dann hat er auch einen Verein gegründet schon, aber die alten Spieler, die beteiligten sich alle noch nicht. Das waren alles nur so Leute, die auf der rechten Seite standen, politisch da, die machten mit. Ne? Und dann stand eines Tages in der Zeitung so ein Artikel darüber und als Schlusssatz stand da, und neues Leben, wie heißt er? Und neues Leben steht aus den... quillt aus den Ruinen, so ungefähr. Ich kann den Satz nicht mehr genau sagen. Ne? Und als das da drin stand, ne, da haben sie gesagt, so, nichts mehr. Dann hat es auch bald ein halbes Jahr mindestens gedauert, bis Gustav Wolf dann erstmal richtig dazwischen funkte. Und der war dann ja nur mit Leib und Seele war der ja dabei und der hat sie dann wieder so an Gang gekriegt da. Ne? Na und nach dem Krieg dann wurde ich erst Vorsitzender. Da musste man einen Antrag stellen. Herr uns Lehrer Wendt hat das ins Englische alles geschrieben, bei der Militärregierung. Ja, und da erlebte ich ja diese Pleite da mit den Plakaten. Es gab ja nichts. Wir hatten noch die alten Plakate. Und da stand das Hakenkreuz mit drauf, ne? Das Hoheitsabzeichen. Das war aber nur so klein. Und jetzt konnte ich das aber nicht herausschneiden, denn passt der Text nicht mehr. Und da habe ich das nur so zugeklebt. Naja, und dann aufgehangen. Und eines Tages kommt einer, sind Sie hier? Ja, Sie sind der Vorsitzende vom Sportverein. Ich sage, ja. Ja, Sie sollten mal ich weiß nicht mehr, wie der Offizier hieß, auf dem Fliegerhorst kommen. Ja, ich sage, was soll ich da denn? Ja, weiß ich auch nicht, ob die vielleicht mal ein Spiel machen wollten, denn die Thomas, die spielten ja auch mitunter, ne? Naja, ich hin. Und als ich da hinkomme, moin, moin, nehmen Sie Platz. Oh, sehr höflich, der Mann. Da zog er seine Schublade auf, lag das Plakat. Kennen Sie diesen Vogel? Ich sage, ja. Ja, das haben Sie in Berlebeck ausgehangen. Ich sage, nee, so nicht. Ich sage, das war schön zugeklebt. Das hing so in Berlebeck. Ich sage, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Tja, sagt er, hier ist es. Da hatte einer, und zwar hat das, habe ich später herausgekriegt, Müllerbuhl, ich weiß, ob du den kennst, aus Berlebeck da. Der hatte das schön säuberlich abgemacht und dann hing das da so da. Ne? Naja, da hat er mir erst ein Foto, ja, sagt er, dann müssen wir mal sehen, wie wir sie bestrafen oder ob wir es an die deutschen Behörden abgeben. Na, ich denke, na, dann wird es schon ein bisschen besser. Und dann kriegte ich eines Tages Bescheid von Wilhelm Melius, der war Landrat. Musste mal hinkommen, Hans Köllermeier und ich. Sagt der Mensch, seid ihr noch normal, dass ihr sowas aufhängen könnt? Ja, ich sage, das haben wir doch so nicht aufgehangen. Ja, sagt er, dann muss ich euch ja bestrafen. Also steht mal auf, muss ich euch eine Verwarnung aussprechen, sagt er. Da hat er uns den verwarnt und dann war die Sache erledigt. Naja, und dann da kam natürlich die Kommunalpolitik, weil ich dann da tätig war. Da habe ich einen Sportverein aufgegeben da. Ne? Ja, ne? Und die Weiterentwicklung, naja, die ist ja bekannt hier. So, ne?